Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, man soll nicht allzu hart mit Politikern ins Gericht gehen, vor allem nicht unfair sein, aber ich muss gestehen, das fällt mir jetzt in letzter Zeit zunehmend schwer, denn wenn der Kanzlerkandidat der Union in einer Spendengala im Fernsehen sagt, er wolle seine Spende an das Wahlergebnis der CDU knüpfen, dann muss man wirklich sagen, also das gibt extra Punkte auf der Trottelskala. Wie seht ihr das?
Ich habe mir das nochmal angeschaut und ich muss sagen, das ist fast schon Fernsehgeschichte, muss man wirklich sagen. Aber dass Friedrich Merz, erinnert ihr euch noch an die Hochzeit von Christian Lindner, also mit seinem Flugzeug extra noch einfliegen musste und so überheblich herausgeschaut hat, da dachte ich mir schon, naja, das war jetzt nicht unbedingt die cleverste Aktion. Aber das jetzt, fehlen mir die Worte. Was willst du da noch sagen?
Ich sage da einfach mal, wir haben unser Spendenziel erreicht. Ganz herzlichen Dank an alle dafür. Das war großartig. Zum Teil deutlich mehr als das, was wir dann von Friedrich erwarten dürfen. Wir werden es sehen. Aber kann natürlich noch weitergehen. Vielen, vielen Dank. Großartig.
Ja, unbedingt. Also die 20.000 sind im Sack, Spendenziel erfüllt. Wir machen das Ding aber nicht zu. Die Spendenaktion läuft natürlich weiter und jeder einzelne Euro hilft, die Toni-Kroos-Stiftung zu unterstützen, kranken Kindern und deren Familien sozusagen Unterstützung zukommen zu lassen in jeglicher Hinsicht. Wer sich daran beteiligen möchte, der Link hängt auf jeden Fall in den Shownotes. Aber jetzt ganz schnell rein in unsere heutigen Themen. Wir sprechen über MicroStrategy und die Frage, geniales System oder Megaknall voraus? Wir sprechen über die Frage, hat uns die Fed jetzt einen ordentlichen Crash beschert mit ihrer Zinsentscheidung? Fällt die Jahresendrally langsam aus. Wir sprechen über einen Index, der größte Trump-Gewinner werden könnte. Lars sagt, Elon Musk und Robert Habeck, die sitzen im gleichen Boot. Was er damit meint, darüber wird er uns nachher aufklären. Wir brauchen mehr Milliardäre, fordert Sebastian. Auch da dürfen wir gespannt sein. Eine Hörerfrage ist wie immer mit dabei, die kommt von Maximilian. Was ist unsere spannendste Aktie? Und wir sprechen über Laurent Perrier und die Frage, ist die Champagner-Aktie jetzt ein Kauf? Und wie immer könnt ihr Hörerfragen einreichen und zwar in unserer sehr, sehr beliebten By the Dip App. Über 15.000 Nutzer sind schon mit dabei und bekommen dort exklusive Inhalte von Lars Sebastian und mir. Und dort gibt es eine Section, dort könnt ihr eine Hörerfrage einreichen und Sebastian fischt sich da auf jeden Fall die beste Frage der Woche immer mit raus. So, und jetzt schnell rein ins erste Thema, MicroStrategy. Ich habe die Frage mitgebracht, geniales System oder Megaknall voraus. Hintergrund, MicroStrategy ist ja so eine Art Bitcoin-Beteiligungsgesellschaft geworden. Also dieses IT-Geschäft, was sie normalerweise eigentlich ursprünglich betrieben haben, das trägt nur noch relativ wenig zum Börsenwert bei. Also da bleiben, glaube ich, so 500 Millionen Dollar Gewinn hängen. MicroStrategy ist gerade mit ungefähr 100 Milliarden bewertet. Also das heißt, das wäre ein ziemlich geisteskrankes Multiple. Aber MicroStrategy kauft Bitcoin wie wild, gibt dafür Wandelanleihen aus und ich habe jetzt schon in mehreren YouTube-Videos gesehen und gehört, dass das ja so ein geniales System sei, zum Gelddrucken sozusagen. Also meine Frage an euch, ist das ein geniales System oder möglicherweise einfach nur so ein Schneeball-Ponzi-Scheme irgendwie, das dann zusammenbricht, wenn irgendwer sein Geld haben möchte? Feel free.
Ja, bei Bitcoin lasse ich immer Sebastian den Vortritt.
Ja, aber es geht ja nicht um Bitcoin per se hier, es geht ja um MicroStrategy und ich fühle mich geneigt zu sagen, MicroStrategy Kursziel null. Ich weiß, das ist eine harte Ansage, aber MicroStrategy, würde ich mal behaupten, haben die allermeisten gar nicht verstanden. Also das, was Michael Saylor hier macht, ist aus einer intellektuellen Perspektive heraus ein unglaublich geniales Financial Engineering, weil er eigentlich die Volatilität seiner Aktie in Form von Wandelanleihen zu einem Zins von 0% an Hedgefonds verkauft und die wiederum durch Volatilitätsarbitrage, weil sie sagen, die Aktie ist möglicherweise in der Volatilität falsch gepreist, damit sogenannte Hedging-Gewinne einzielen oder erzielen und Michael Saylor die Kohle dann wieder direkt in Bitcoins rein investiert und natürlich noch ein Premium hat. Das heißt, er kann auch noch Aktien ausgeben mit einem Aufschlag, weil er ja auch noch teilweise am Geld Aktien verkauft. Und da ist es interessant für alle, wenn wir mal reinschauen bei MicroStrategy im Jahr 2020, da waren 90 Millionen Aktien ausstehend, jetzt sind wir bei 210 Millionen. Das heißt, er verwässert enorm. Aber dass diese extreme, sag ich mal, diese Wahnsinnsentwicklung und auch das, was er da tut, dass das gut gehen kann, das sehe ich überhaupt nicht so. Und das Größte, was wirklich für ihn zum Risiko werden kann, ist, wenn wir einen Kryptowinter bekommen. Das heißt, wenn der Bitcoin aktuell ist so bei 20.000 Dollar, sag ich mal, die Todeszone für MicroStrategy, da sind wir weit davon entfernt. Das will ich jetzt auch gar nicht ausrufen. Aber wir haben oft gesehen, dass Bitcoin und die Kryptos auch mal 80% korrigieren können. Und wenn das dazu kommt, dann werden wir bei MicroStrategy einen epischen Margin Call sehen, dass Michael Saylor verkaufen muss. Und das wird dann die Kryptos in ihrer Abwärtsspirale brutal noch befeuern. Also das, was da aufgebaut wird, würde ich, und ich bin ja momentan nicht positioniert, als ein riesen systemisches Problem innerhalb des Bitcoin-Sektors sehen. Also im Moment mag das ein geniales Geschäftsmodell sein, aber das wird implodieren.
Ich glaube, an dieser Stelle muss man das nochmal ein bisschen erklären. Also was machen die Hedgefonds da? Warum geben die dem in Form von Wandelanleihen Geld? Welchen Vorteil haben die Hedgefonds?
Das ist, also wenn du eine Wandelanleihe begibst, sagen wir mal so, du hast bei einer Wandelanleihe die Wahl, ob du beispielsweise 1.000 Euro am Ende zurückbekommst oder ob du zu einem gewissen Strike-Preis dir Aktien nehmen kannst. Sagen wir mal 40 Stück zu 25 Euro. Du wirst die Aktie natürlich nur nehmen, wenn die Aktie hinterher bei 30, 35 Euro steht, weil du dann ja einen sicheren Gewinn hast. Wenn du die Aktie nicht nimmst, kriegst du halt dein Geld zurück in Form oder plus etwas Zinsen. Diese Zinsen muss Michael Saylor momentan nicht bezahlen, weil die Hedgefonds diese Wandelanleihen aufsaugen wie die Verrückten und dann sich allerdings absichern. Das heißt, die Hedgefonds sind gar nicht aus, dass sie am Ende irgendwie hier Zinsen bekommen, sondern sie sichern die Volatilität der Aktie. Also immer wenn MicroStrategy ansteigt, verkaufen die Hedgefonds, um eine marktneutrale Position zu erzielen. Oder wenn MicroStrategy fällt, kaufen die Hedgefonds. Also sie agieren hier antizyklisch. Und aufgrund der hohen Schwankungsbreite, die MicroStrategy aufweist, können aus diesen sogenannten Absicherungsgeschäften große Gewinne entstehen. Und die Hedgefonds sagen, dass Michael Saylor bzw. MicroStrategy die Anleihen begibt zu einer Volatilität, die geringer ist, als in Zukunft realisiert wird. Das ist die sogenannte Volatilitätsarbitrage. Und da ist durch verschiedene Techniken, Trading-Techniken im Hedgefonds-Bereich viel Geld zu verdienen. Also das ist eigentlich das Geniale, was Michael Saylor erkannt hat, dass er eine hochvolatile Aktie hat, die er mit oder auf die er Wandelanleihen begeben kann. Und genau das suchen die Hedgefonds im Moment. Und mit diesem Geld, was er bekommt zu einem Nullzins, kauft er dann noch mehr Bitcoin. Also wir sprechen hier nicht von einem Bitcoin-ETF. Ein Bitcoin-ETF, und das haben viele, finde ich, eine Fehlwahrnehmung. Ein Bitcoin-ETF hat Bitcoins und du bezahlst dann deine jährliche Gebühr und dann bist du halt Bitcoin-ETF-Inhaber. Bei MicroStrategy verspricht dir Michael Saylor, du kaufst eine Aktie. Und dadurch, dass er immer mehr Bitcoins dazu kauft, wird dein Bitcoin-Bestand pro Aktie auch im Laufe der Zeit höher. Also er hat da verschiedenste Felder, die er beackert und verschiedenste Versprechen, die er abgibt. Aber wie gesagt, wenn hier dieses Konstrukt zusammenbricht, und es funktioniert nur, solange MicroStrategy eine Prämie hat auf den inneren Wert, auf die Bitcoin-Bestände und solange Bitcoin steigt. Wenn Bitcoin stark fällt, dann fällt dieses Kartenhaus irgendwann zusammen und dann wird's wird Michael Saylor genötigt sein, dass er seine Bitcoin-Bestände verkauft, um dann wieder die Schulden zu bedienen, die er angehäuft hat, weil dann will keiner mehr die Aktie haben, sondern alle wollen ihr Geld wieder zurück. Also es ist relativ kompliziert.
Sehr, sehr gut zusammengefasst und ganz wichtig auch, damit jeder versteht, es geht hier nicht um den Leverage durch das Fremdkapital, sondern das ist das Leverage im Unternehmen. Aber diese institutionellen Marktteilnehmer, Hedgefonds und andere Adressen, die haben nicht das Ziel der maximalen Rendite, sondern der maximal sicheren Rendite. Und das entsteht eben durch dieses in der Regel ja dann mit Optionen umgesetzte Geschäft. Und das ist tatsächlich für mich das Problem. Das ist für mich das gefährliche Leverage, dass sich MicroStrategy selber verschuldet, ist eine Sache. Aber dann könntest du ziemlich genau berechnen, wo wird's gefährlich? Wir kennen ja den Durchschnittskaufkurs von MicroStrategy, der steigt und steigt und steigt mit, weil Michael Saylor ja immer weiter kauft. Aber durch diesen zusätzlichen Leverage, der außerhalb dessen entsteht, dadurch wird's eben gefährlich. Ich würde allerdings, bei dem Kursziel von 0 gerne noch das Kursziel von 1.000 Dollar hinzufügen, was für mich mit mindestens der gleichen Wahrscheinlichkeit zu erreichen ist, je nachdem, was der Bitcoin macht. Also beides ist möglich, denn dieses Spielchen mit dem Leverage kann natürlich funktionieren und die, die drin sind, haben zumindest nicht den Drang, zu früh da auszusteigen. Ich erachte also normale Korrekturen in Bitcoin eher als Kaufgelegenheiten. Also wer da in dieser Aktie, deswegen machen wir das ja auch so umfangreich, wer direkt in MicroStrategy reingeht oder sogar noch ein Derivat auf MicroStrategy, das wäre quasi Hebel, Hebel auf Hebel, der wird sich dessen hoffentlich bewusst sein, was er da macht. Bis allerdings wir diesen Kryptowinter sehen, könnte es dann auch ich halte das System nicht für langfristig genial, das ist nämlich, was mich stört, dieses systemische Risiko für Bitcoin selbst. Aber ob 1000 oder 0 zuerst erreicht werden, ich wäre da eher bei 1000, aber ich sehe das Risiko auch. Also es ist vor allen Dingen mal kein Ersatz für eine Investition in Bitcoin.
Beide Kursziele, Lars, können erreicht werden. Also ja. Deins vor meinem muss erreicht werden, aber beides ist möglich. Also absolut. Aber langfristig, das wird einen epischen Margin Call geben. Und wenn du jetzt, ich nehme jetzt mal in Anlehnung an Timo einen Anglizismus, die Copycats anguckst, also wie viele kleinere Unternehmen das mittlerweile kopieren, wie viele Miner das mittlerweile kopieren, das wird immer verrückter werden.
Man muss allerdings auch sagen, also es ist ja, also für MicroStrategy ist das Spiel und für Michael Saylor bisher aufgegangen. Und man muss eben nur wirklich wissen, was man hier kauft und ob man dieses Risiko wirklich versteht, welchen man da unterliegt. Und man muss vor allen Dingen, darf auch nicht den Fehler machen, der Hebel wirkt in beide Richtungen. Das heißt also zu sagen, naja, Net Asset Value von einem, also der hat doch diese Bitcoin und das ist doch die Untergrenze für den Kurs von MicroStrategy, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Das heißt, der Abschlag, der theoretische Abschlag auf die Bestände, der kann natürlich, wenn er das drei- oder vierfache als Aufschlag besteht, kann natürlich auch der Net Asset Value nur noch ein Zehntel ausmachen. Das heißt, es ist nicht null, okay, haben wir schon mal eine sehr geile Überschrift für den heutigen Podcast. Insofern danke, Sebastian. Aber das MicroStrategy bei 20 oder 30 Dollar steht, wenn der Bitcoin stark einbricht. Das muss man immer dazu sagen. Keine Frage.
Aber sagen wir mal, also zwei Dinge. Und das ist nicht meine Perspektive, die ich darauf gebe, sondern halt nur etwas, was man theoretischerweise damit mit reingeben könnte. Also A, wird MicroStrategy ja so groß und die werden so viele Bitcoins halten, dass sie so ein heftiger Wal sind, dass sie quasi also auch die Marktmacht haben, jeden vollkommen epischen Absturz, also jeden Kryptowinter, der nochmal 70-80% bringt, zu verhindern. Also das ist Perspektive Nummer 1. Und Perspektive Nummer 2, sagen wir mal, das würde jetzt gut gehen und MicroStrategy geht in Richtung 1000. Dann müsste ja Bitcoin, unter dem heutigen Leverage müsste Bitcoin irgendwo bei 500.000 Dollar notieren, ne? Ungefähr.
Nee, beides nicht. Also aus meiner Sicht beides nicht, weil MicroStrategy natürlich kaufen kann, theoretisch. Und im gleichen Moment gibt es auch Verkäufer in Bitcoin. Es gibt zwar das begrenzte Angebot, aber er könnte natürlich einfach durch eine schwache Marktphase, das wird er wahrscheinlich sogar gemacht haben in den letzten Tagen. Also während wir jetzt aufnehmen, ist Bitcoin ja wieder deutlich unter 100.000 Dollar gefallen, 95.000 irgendwo die Größenordnung. Das heißt, die Kaufkraft ist nicht so groß, dass er am Ende den 21 Millionsten selber kauft, weil natürlich theoretisch immer auf der anderen Seite Verkäufer stehen können.
Also dass er 300.000 Dollar. Nur sich jetzt so rein überschlagen. Also MicroStrategy steht gerade bei ungefähr 300 Euro. Und in dieser Logik, MicroStrategy 1000 müsste Bitcoin jetzt ungefähr bei 300.000 Dollar stehen. Nur das Verhältnis
nur,
einigermaßen.
Aber wenn der Aufschlag konstant bleibt. Weißt
nur
du,
wenn
du
der Aufschlag
kannst,
konstant bleibt.
Die Prämie kann sich verändern. Und das was viele nicht sehen, der Hebel innerhalb von MicroStrategy, der durch die Wandelanleihe entsteht, der verringert sich, je mehr die Aktie steigt. Weil je mehr die Aktie steigt, desto mehr verhält sich die Wandelanleihe wie eine Aktie und nicht mehr wie Fremdkapital, also das sogenannte Hybridkapital. Also muss er ständig neue Wandelanleihen begeben, damit er auch wieder einen Hebel drin hat. Das ist
also finanzmathematisch wie ein Derivat mit Hebel eigentlich.
Ja, also er hat halt erkannt die verschiedenen Bedürfnisse von unterschiedlichen Marktteilnehmergruppen, was die Hedgefonds wollen, die wollen Volatilität, was die Anleger wollen, die wollen hier einen Bitcoin-Steroide-Trust, nennen wir es mal. Das hat er genial erkannt, aber das wird am Ende, wird er niemals so groß sein, dass er irgendwie einen Crash aufhält. Das haben die Gebrüder Hunt versucht, das haben viele andere versucht, das kann keiner aufheben oder aufhalten.
Also MicroStrategy, um den Gedanken nochmal vorzuführen. MicroStrategy, 1000 Euro, ja, die Aktie. Und dann kommt der nächste Kryptowinter und dann wird Bitcoin irgendwie wieder abverkauft von dann ungefähr 250, 300.000 Dollar. Und dann wäre so ein 70% Crash, dann wären wir ja ungefähr wieder auf dem jetzigen Niveau. Und warum müsste dann MicroStrategy aus deiner Sicht auf Null gehen? Warum würde MicroStrategy dann eben nicht einfach nur wieder in Richtung 300 Euro fallen?
Ich gehe davon aus, dass wenn wir den Kryptowinter bekommen, wird der heftig werden und auch schnell ablaufen. Und wenn MicroStrategy auf einmal das Geld so 2027 und 2028 kommen, so langsam auch die Zahlungen für die Wandelanleihen. Und wenn sich dann alle dafür entscheiden, dass sie lieber Geld wollen statt Aktien, weil die Aktie einfach extrem tief gefallen ist und deutlich unter dieser Konvertierungsschwelle, dann werden sie viel Kapital brauchen. Und wenn sie dann einmal beginnen, Bitcoin zu verkaufen. Stell dir vor, jetzt kommt die Meldung in den Markt, Kryptowinter, Michael Saylor verkauft Bitcoins. Was glaubst du, was das bedeutet? Alle gehen raus.
Und er darf nie verkaufen. Er darf niemals,
dass die Bestände noch weniger wert werden. Genau, Lars.
Das stimmt.
Und dann hat er,
das
wird episch.
Sonst funktioniert das nicht.
Also Michael Saylor kann sowohl das Kapital seiner Aktionäre komplett zerstören, als auch den Bitcoin ziemlich heftig nach unten treiben.
Absolut.
Das ist schon ziemlich viel Macht für eine Person, oder?
Ich glaube, jetzt noch beherrschbar. Du kannst ja einfach sehen, er gehört, mittlerweile ist er zwar ein Krypto-Wahl, es wird aber wahrscheinlich noch größere geben. Aber und das ist auch der Nachteil daran. So war es natürlich wirklich nie gedacht. Also ich verstehe schon, dass der ein oder andere Bitcoin-Maximalist schon Bauchschmerzen hatte damit, dass es mittlerweile ETFs drauf gibt und damit liegt es natürlich auch Derivate da drauf und, ja. Aber so ein in sich selbst entstehendes Schneeballsystem, das ich halte es auch nicht für gut. Wir werden es ja, am Ende können wir es nur kommentieren, denn es ist legal. Also Stand jetzt gibt es keine Sorgen der Regulierung. Und vielleicht kommt es ja auch anders.
Werbung. Diese Episode hier entsteht mit der freundlichen Unterstützung des größten regulierten Kryptobrokers in Europa und damit ein herzliches Dankeschön an unseren Partner Bitpanda. Bitpanda ist der perfekte Partner für alle Anleger, die beim Kryptohandel die besten Preise erhalten möchten. Denn Bitpanda Fusion, das neue Trading-Tool von Bitpanda, integriert die Orderbücher und Preisdaten von sämtlichen führenden Kryptobörsen und das alles in Echtzeit. So bist du als Anleger super aufgestellt, um erfolgreich mit Krypto zu handeln. Du findest dort mehr als 100 Kryptowährungen, die gegen Euro, US-Dollar, Schweizer Franken und so weiter getradet werden können. Super Tool, habe ich übrigens selber schon benutzt und ich bin sehr gut damit klargekommen. Bitpanda bietet aber darüber hinaus noch viel mehr Vorteile. Zum Beispiel eine sehr einfache, übersichtliche Plattform, die ich als äußerst benutzerfreundlich empfinde. Dann ein kostenloses Depot, eine Betreuung für vermögende Kunden durch einen persönlichen Berater und eine Belohnung von bis zu 12,5%, wenn du deine Kryptos zum Staking freigibst. Also einfach den Link in den Shownotes klicken, kostenlosen Account bei Bitpanda eröffnen und reinschnuppern. Ich verspreche euch, es lohnt sich. Viel Spaß dabei.
Man darf ja nie vergessen, wenn wir bei 300 Dollar, also wenn wir das Kursziel von 1000 nehmen, nach unten sind es nur 300 Dollar, nach oben sind es 700 Dollar. Also wo ist das Problem? Positionsgröße regelt am Ende alles.
Asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis würdest du
ja noch nicht bei mir. Ich möchte es ja gerne noch ein bisschen tiefer haben. Also bei 400 oder 420 Dollar gab es ja ein paar Lacher. Ob es nicht vielleicht bei 200, irgendwo knapp unter 300 Dollar vielleicht nochmal eine Gelegenheit gibt. Aber sowas ist natürlich dann wirklich nur um Spaß zu haben. Für sonst nichts. Oder Sebastian, es kommt, würde ich mal sagen, Plan B hat sich zurückgemeldet auf Twitter und er sagt, der Kryptowinter fällt auf. Aufgrund der institutionellen Marktteilnehmer, Ich gebe es nur wieder. Ich finde es immer leicht zu sagen, alles wird anders als in der Vergangenheit. Wir werden es sehen. Sagt er, wir sehen leichte Korrekturen und dann immer noch ein Allzeithoch, noch ein Allzeithoch. Also wer hier mit guter Stimmung rausgehen will, der schaut sich mal Plan B auf Twitter oder auf X an. Da ist die Laune anschließend besser.
Man kann eigentlich sagen, wenn Gerd Kommer und ich Bitcoin kaufen, dann wisst ihr, dass der Kryptowinter da war.
Da kommt da nichts mehr.
Aber Lars, ich verrate jetzt kein Staatsgeheimnis, wenn ich erzähle, dass du ja MicroStrategy kürzlich auch mal durchgehandelt hast und relativ erfolgreich. Mhm. Und jetzt die Frage an Sebastian, wollen wir, dass Lars uns nochmal dann einen Tipp gibt, wenn er da wieder reingeht? Gehen wir dann auch mal, schmeißen wir auch mal einen Tausi rein?
Ich finde dieses Konstrukt so crazy. Also ich kann verstehen, was Lars natürlich macht. Aus Trading-Perspektive ist das ein total geiler Wert. Aber ich lasse dich mal einen Tausi reinwerfen, Timo.
Okay. Und wenn ich dir einen Tausi leihe und den schmeißt du dann da rein und ich fordere den nicht zurück?
Ich?
Ja.
Ich?
Ja, Timo,
dann bin ich aber Tausis,
aber du willst ja nicht. Und deswegen
aber
will ich dich
aber leihst du ihn mir unter
Bedingungen, dass ich aber jetzt auch nicht
Strategy
mehr.
Kauf?
Ja, selbstverständlich. Ja, du sollst dir nicht eine Flasche Laurent Perrier davon kaufen.
Ich denke mal drüber nach.
Ja. Na gut, wir werden es nochmal sehen und sicherlich dann verkünden. Okay.
Also, dann kommen wir von der einen Fahnenstange nicht zur nächsten, sondern hätte ja eine schöne Fahnenstange vielleicht werden können, aber die Fed sagt nö. Also jetzt sehr, sehr kurz zusammengefasst. Nein, also die Fed-Entscheidung, wann war es überhaupt? Am
Mittwoch,
ne?
Mittwochabend,
genau. Mittwochabend hat die Märkte etwas verschnupft zurückgelassen. Die Indizes sind nach unten gedreht, entsprechend auch einzelne Aktientitel dann relativ stark. Und ja, die Frage ist, ich glaube, Lars hat sie mitgebracht oder Sebastian, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Fällt die Jahresendrallye jetzt, also die Weihnachtsrallye, fällt die aus?
Ja, ich meine, wenn unsere liebe Community den Podcast hier hört, dann ist der 22. Also für eine Center-Rally blieben dann eigentlich auch nur noch zwei Handelstage, der 23. und 27. Insofern kann man wohl sagen, die Weihnachtsrally, wenn man sie wirklich in die zweite Hälfte des Dezembers legt, die ist ausgefallen. Ich habe das Thema deshalb mitgebracht und wir haben auch deshalb, wir wissen ja noch nicht mal ganz genau, wie der Titel dann sein wird, aber mal Crash dran geschrieben, weil ich total, also ich bin nicht überrascht, aber da kommt mal eben etwas ein bisschen anders als gedacht. Volatilität in den Markt hinein. Und dann steigt sofort die Sorge, ob sich hier jetzt die gesamte Marschroute ändert. Was am Ende des Tages passiert ist, ist, dass die Fed gesagt hat, wir wollen gleichgewichtet auf die Inflation, die zugegeben etwas fester als erwartet ist, schauen und auf den Arbeitsmarkt. Und der Aktienmarkt ist verschnupft, weil eben nicht mehr 4 Zinssenkungen für 2025, sondern nur noch 2 Zinssenkungen in Aussicht stehen. Und all das, Inflation kann auch zu einem Problem werden, keine Frage. Aber für mich ist das schlicht und einfach genau der Grund, den man auch mal brauchte, um Luft abzulassen. Es waren die Mag 7 plus Broadcom und vielleicht noch 1-2 Aktien, die haben alleine, das haben wir in diesem Ausmaß selten, alleine diese Rallye veranstaltet. Und dass dann natürlich Fondsmanager, wenn dann im Dezember irgendeine Nachricht dafür sorgt, dass die Kurse fallen, keine Lust mehr haben, ihre Performance hier abzugeben und sagen, dann gehen wir jetzt mal raus und schließen unsere Bücher, das hat dann nochmal einen verstärkenden Effekt. Mein Ausblick auf das Jahr 2025 hat sich dadurch wirklich 0,0 geändert. Eher würde ich noch sagen, dass sich Jerome Powell und die Fed jetzt die Hürden, die übersprungen werden müssen, um die Zinsen zu senken, einfach mal ein bisschen runtergenommen hat. Also, Inflation ist natürlich etwas, was am Aktienmarkt eine Rolle spielt. Ich glaube aber, wobei ich jetzt auch fairerweise sagen muss, wie weit ist der Aktienmarkt jetzt zurückgekommen? 3% oder 4%? Also,
ich wollte es gerade sagen.
Das ist alles andere ja natürlich jetzt als ein Crash, da sind wir uns einig. Selbst wenn der S&P 500 nochmal auf 5.700, vielleicht sogar 5.500 fällt, das wäre immer noch eine deutlich kleinere Korrektur als, wann haben wir die letzte gehabt, ja? Letztes, zweite Jahreshälfte im vergangenen Jahr haben wir auch nochmal eine Korrektur gesehen. Also, keine Sorge. Die Inflation ist nicht in dem Ausmaß zurück, dass die Geldpolitik jetzt fester wird. Sie wird lockerer werden, dementsprechend Buy the Dip, das ist eine Kaufgelegenheit auf Sicht von Monaten, auf Sicht von Jahren sowieso. Wie seht ihr das?
Sehe ich ähnlich. Also die Fed, ich meine Jerome Powell, er hat den Grinch gemacht für die Weihnachtsrallye, muss man sagen. Aber du hast es angesprochen, ich wollte es nochmal vertiefen. Also worüber reden wir? Mal ein 3% Rücksetzer oder 10, 11 Verlusttage im Dow Jones, die dann irgendwie 4, 5% ausmachen. Also Leute sind Volatilität und Schwankungen nicht mehr gewohnt. Und wenn wir mal schauen, wo wir herkommen, 20% Rallies in den Indizes in diesem Jahr, da brauchen wir uns nicht beschweren. Die Inflation wird im nächsten Jahr das heiße Thema definitiv werden. Aber die Liquidität wird gesteigert werden in Anbetracht der Schulden. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass wir im nächsten Jahr oder 2026 die Notenbanken sich irgendeine Erklärung ausdenken werden, warum sie trotz höherer Inflation die Zinsen senken müssen. Ob das ein demokratischer Wandel ist oder vielleicht erinnert ihr euch an die Corona-Zeit, die asymmetrische Inflation, wo man dann gesagt hat, naja, wir hatten lange niedrige Inflation, jetzt beschwert euch nicht mal über 5% oder 6%, weil im Durchschnitt sind wir auch bei 2 oder 3%. Also von daher, Sachwerte werden weiterhin prosperieren und die Zinsen werden real gesehen fallen müssen, weil wir haben jetzt 36 Billionen Dollar in den USA. Wir haben seit 2023 um die 5 Billionen oder 4 Billionen draufgepackt. Das wird so weitergehen und auch bei anderen Staaten. Also von daher, Rücksetzer bei Sachwerten sind immer ein gutes Investment und ich würde sogar hoffen, dass wir im nächsten Jahr mal wirklich einen größeren Rücksetzer bekommen. 10%, 20%, um dann mal wirklich richtig reinzugehen in den Markt.
Also ich würde folgendes Bild bemühen. Ich glaube, nach der Trump-Wahl wurde wirklich eine unglaubliche Party einfach eingepreist. Also sozusagen Krypto, Altcoin-Season, Tech, alles irgendwie nach oben. Alles, was irgendwie Spaß macht und Rendite verspricht. Und jetzt ist halt einfach mal ganz kurz der Nachbar gekommen, hat geklingelt und gesagt, mach doch mal die Musik ein bisschen leiser. Also ich glaube, das ist so das Bild. Aber die Party wird jetzt trotzdem, glaube ich, weitergehen und vielleicht ein bisschen gemächlicher, ein bisschen ruhiger irgendwie. Ich bin auch eigentlich relativ positiv gestimmt. Ich glaube, es wird jetzt so die große Herausforderung, in diesem neuen Umfeld zu manövrieren, also Zinsen in der Tendenz höher, Inflation in der Tendenz höher. Die Blicke werden sich immer weiter auf die Notenbanksitzungen richten. Das wird, glaube ich, in den nächsten wahrscheinlich Jahren immer irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Event werden. Viel wichtiger, als das in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Und dementsprechend wird da immer mehr Volatilität rund um diese Events sozusagen entstehen. Aber ich glaube auch in der Tendenz, dass ja, dass sich jetzt in dem einen oder anderen Wert irgendwie nochmal eine schöne Kaufgelegenheit ergibt.
Sorry für die kurze Unterbrechung, Sebastian hier. Die Jahresendrallye an den Börsen ist etwas in Stocken geraten, aber nicht so bei uns hier im Podcast. Die Zahl der Abonnenten und die Reichweite steigt deutlich. Auch unsere Platzierungen in den deutschen Wirtschaftspodcast verbessern sich kontinuierlich. Dafür auch ein Dankeschön von Lars, Timo und mir. Und all diejenigen, die noch kein Abo auf den gängigen Plattformen dagelassen haben, tut das, unterstützt unsere Jahresendrallye und dann starten wir wieder mit vollem Elan bald ins nächste Jahr. Dann war es auch schon. Die Ausgabe geht jetzt auch weiter.
Vielleicht auch in anderen Aktien als die bis jetzt gestiegen sind. Das wäre ja auch mal ganz angenehm. In einem etwas inflationären Umfeld und in einem Umfeld, in dem der Zins zumindest nicht auf Null gerechnet wird, vielleicht sind es mal eben nicht nur die Mag 7 plus einige wenige und gerade die Aktien, die jetzt nochmal mit unter Druck geraten, die ja eigentlich in den letzten Wochen gar nicht gestiegen sind, auch schon einige Sektoren, über die wir gesprochen haben, werden dann einfach richtig, richtig günstig. Und das ist für einen Anleger, der nicht nur in den MSCI World spart, meines Erachtens eine super Ausgangsvoraussetzung. Sich vielleicht mal hier die Weihnachtsfeiertage zu nehmen, einen oder anderen Wert unter die Lupe zu nehmen. Und ja, mir fällt keine Variante ein, in der das keine Gelegenheit wäre, die wir gerade sehen.
Ich habe auch gerade noch mal geschaut, während ihr ausgeführt habt, was denn ich habe so eine Green Energy Aktie aus Deutschland im Depot, was die so gemacht hat. Die ist tatsächlich jetzt auch noch mal ein bisschen so mit runtergekommen. Aber aus meiner Sicht, die Multiples, die sind mittlerweile auch so günstig irgendwie, das ist schon hart.
Ganz Europa. Also ich habe am Sonntag, werde ich über Europa in einem Video bei mir im Kanal sprechen. Und wenn du mal guckst, lange Europa und USA waren relativ parallel, also von der Performance-Entwicklung vom KGV. Und 2015 gab es eine Totalentkopplung. Also du hast jetzt in USA KGVs im Schnitt von 30, 31, in Europa 14. Also die Aktien sind alle nicht gefragt. Und die Frage ist, wann kommt da die große Rotation? Weil nichts geht ewig. Und eigentlich ist nur USA gelaufen in den letzten Jahren und der Rest war so irgendwo dabei unter Van der Liefen. Aber da kriegst du spottbillige Werte mit Mega-Dividendenrenditen. Und nächstes Jahr, Timo, du hattest das ja bei uns in der App veröffentlicht, Europa kommt ja vom Gewinnwachstum pro Aktie jetzt wieder ins positive Terrain, nachdem dieses Jahr ein verlorenes Jahr war. Also für Value-Investoren ist da auf jeden Fall viel zu holen im Moment.
Und was ich ganz wichtig finde, es kommt ja dann immer, wenn du das als LinkedIn-Post machen würdest, wir kommen da gleich noch zu, dann würde ja immer kommen, naja, in den USA sind ja auch die Bedingungen für Unternehmen viel besser und der Konsument ist viel stärker. Die USA haben sich einfach nicht nur, aber sie haben sich doppelt so schnell verschuldet wie die Eurozone. Sie waren einfach sehr viel lockerer in der Geldpolitik und daraus haben, und das spricht natürlich viel Stärke des Marktes, US-Unternehmen ein dreimal so schnelles Gewinnwachstum gemacht wie in Europa. Aber sollte es in Europa andere Kräfte geben, es müssen ja keine extremen Kräfte sein, die sagen, ja, aber das ist die Zeit, in der wir investieren müssen. Die EZB muss lockerer in der Geldpolitik geben werden. Und es gibt einige Mitgliedsländer, die das, auch die EZB ist ja offiziell unabhängig, aber die fordern, wir müssen hier einfach einen anderen Weg einschlagen. China wird dann auch nochmal den Druck ausüben. Wenn China jetzt auch mit seinen Stimulusmaßnahmen kommt, dann musst du einfach deinen Wirtschaftsstandort schützen. Und das kannst du nicht machen, indem du sagst, ja, wir bleiben auf unserem Geld sitzen, salopp formuliert. Ich glaube, in vielen Ländern wird der Druck wachsen, hier mehr zu investieren. Und dann, da reichen wenige Änderungen und schon steht Europa als günstiger Standort da. Und das wird dann auch internationale Investoren, die sich in der Regel für tagesaktuelle Politik überhaupt nicht interessieren, in die Eurozone locken. Ich würde mich wundern, wenn wir nicht irgendwann in den nächsten 2 Jahren genau diese Headline sehen. Europäische Aktien performen auch US-Aktien dann mal phasenweise aus.
Und wenn du dir den schwachen Euro anschaust, also ich gebe mal die kühne Prognose, dass wir wahrscheinlich im letzten Jahr irgendwann die Parität sehen zum Dollar, sind ja die Aktien noch billiger, wenn du als Dollar-Investor hergehst. Da kriegst du ja ohne Ende Werte hier.
Ja.
Das war 2024 ehrlicherweise so ein, also zumindest für mich, so ein Jahr des Säens. Also ich habe diese Analogie ja schon mal bemüht, ich glaube auch hier im Podcast. Also dieses Säen, Verwalten, Ernten. Also ich habe in diesem Jahr relativ viele neue Positionen auch aufgebaut und einige Positionen auch nochmal wirklich mit aufgestockt. Ich weiß nicht, wie war das denn eigentlich bei euch? Habt ihr da relativ viel auch neu in eure Depots mit reingenommen? Also jetzt nicht nur so kurzfristige, mittelfristige Aktionen, sondern auch neue Core-Positionen. Wie war das bei euch?
Also kann ich einfach und schnell machen, so gut wie gar nicht, weil ich einfach nichts super Günstiges gefunden habe. Also bei den ETFs, die Sparpläne laufen weiter, gab es aber wenig Nachkaufchancen außerhalb der Reihe, mal ein bisschen bei Goldminen, die sind dann zeitweise nicht gelaufen. Im langfristigen Depot habe ich mal teilweise hier und da ein bisschen nachgekauft bei einer Korrektur. Aber dass ich jetzt aus dem Vollen geschöpft habe, das kann ich nicht sagen. Und schau dir die Performance an. 20% sind die Indizes vorne, 30%, 35% oder 30% in Euro, Gold und Silber. Da war jetzt nicht der Crash oder die Riesenkorrektur, dass ich sage, da nehme ich noch neue Werte dazu oder da baue ich richtig, also mit außergewöhnlichen Sparraten nochmal was zusätzlich auf. Also von daher relativ konstant geblieben, wenn wir mal die taktischen Positionen wegnehmen.
Ja, ich habe im langfristigen Portfolio bin ich auch relativ konstant geblieben und keiner hat den Witz gehört. Ich habe konstant gesagt, was ich aufgebaut habe, Werte, die schon nicht günstig waren, die im Jahresverlauf teurer geworden sind. Momentan korrigieren sie auch. Ich habe auch hier drüber gesprochen, Energie-Infrastrukturwerte. Wollte ich einfach auf jeden Fall schon mal drin sein. Ich hoffe, die Werte geraten jetzt nochmal deutlich unter Druck. Aber das ist es im Wesentlichen. Im Langfristigen, alles andere war aktiv und war dementsprechend auch kurzfristiger.
Hast du denn diesen ETF bzw. diesen Index, der größte Trump-Gewinner werden könnte, auch schon mit reingenommen?
Tja, welcher ist denn das?
Ja, das habe
ich die Frage gestellt.
Ja, ja,
genau, sollte ich dir auch die Antwort geben, ne?
Ja, das wäre nicht so verkehrt für den Fortgang des Podcasts jetzt.
Yes. Der berechtigte Kritik. Der Nikkei, Japan, der japanische Markt sitzt so ein bisschen zwischen allen Stühlen, aber es gibt eine ganz interessante Studie, die belegt, wenn die Zölle denn in etwa so kommen, und das Wenn muss man schon groß schreiben, weil am Ende des Tages ist Donald Trump ja auch ein Verhandler und Mexiko hat schon nachverhandelt, Kanada hat schon nachverhandelt, Trudeau steht, glaube ich, in Kanada momentan ziemlich unter Druck. Also weiß ich nicht, ob es genauso kommt. Aber dass Zölle kommen oder eventuell steigen werden, das ist wohl ziemlich wahrscheinlich. Und der Nikkei, also der japanische Leitindex, der könnte das ganz gut wegstecken. Der ist in den letzten Monaten ja mehr oder weniger seitwärts gelaufen, nachdem er sich sehr, sehr deutlich erholt hat. Und es gibt dann so diese Theorie, dass japanische Sparer dann auf die Idee kommen könnten, das Geld wieder in die heimische Wirtschaft zu investieren. Und das wiederum würde den US-Dollar zum japanischen Yen massiv beeinflussen. Also es würde in dem Fall den Yen aufwerten lassen. Und dann wäre es für Japaner natürlich interessant, im eigenen Land zu investieren, weil sie ansonsten Währungsverluste mit amerikanischen Anlagen erleiden würden. Und man nimmt an, das ist, muss man fairerweise sagen, eine Story, die schon sehr, sehr lange im Hintergrund steht, dass wir hier über Billionen von Dollar sprechen. Das heißt, wenn irgendwann mal dieser Trend, man kann das im Übrigen auch einfach sich den US-Dollar zum japanischen Yen anzeigen lassen, wenn dieser Trend mal bricht, dann könnte das zu einem stark fallenden US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen führen und anders als es die Korrelation in den letzten Jahren hergab, auch für steigende japanische Aktien, insbesondere die, das gilt ja auch in Europa und anderswo, die nicht so sehr vom Export abhängig sind. Und das sind in Japan oft die Aktien aus der zweiten Reihe, unter anderem auch einige von denen, die Buffett gekauft hat. So, das ist so ein bisschen die Japan-Story, wenn die Zoll, ja, das, was als Zoll- oder Drohkulisse im Raum steht, dann auch tatsächlich so kommt.
Aber was du ja jetzt ansprichst oder worauf du abzielst, ist ja dieser Carry-Trade, ne? Mhm. Und am Anfang August, als sozusagen ja viele Marktteilnehmer Angst hatten wegen dieser Zinserhöhung, dieser leichten Zinserhöhung in Japan, da sind ja japanische Aktien auch ganz, ganz stark unter Druck geraten. Also warum sollte jetzt zum Beispiel der Nikkei der Gewinner sein, falls dieser Carry-Trade sich tatsächlich mal auflösen sollte? Oder habe ich dich falsch verstanden?
Nee, prinzipiell wäre das so. Also man muss echt deswegen immer wieder zusagen, die Auflösung des Carry-Trade, ich will nicht wissen, wie viele Trader schon daran verzweifelt sind, weil sie sagten, jetzt mal. Weil das hat natürlich auch einen sich selbst erfüllenden, wie sagt man, also eine Prophezeiung. Wenn es mal auflöst, dann dürfte es wirklich rapide abwärts gehen. Ich finde ehrlicherweise das schon spannend. Ich habe es im Auge, momentan ist es eher eine steigende Tendenz. Aber es wäre dann wahrscheinlich weniger die japanische Stärke, sondern es wäre mehr amerikanische Schwäche. Also japanische Investoren investieren im breiten Stil in den USA. Das hat sich natürlich zumindest in vielen Zeiten auch gelohnt. Aber wenn das mal rückabgewickelt würde, dann könnte das für den japanischen Aktienmarkt eine Chance bedeuten. Ich muss allerdings auch sagen, man sollte es dann machen, wenn man auch an Japan überhaupt glaubt. Ich weiß gar nicht, ob einer von uns überhaupt eine japanische Aktie direkt im Portfolio hat oder einen ETF. Weil natürlich der japanische Aktienmarkt, das war so viel seitwärts. Und vielleicht steht auch noch im Hinterkopf, dass es halt auch zwei Jahrzehnte so spannend auch nicht war. Ich könnte aber mir vorstellen, dass der Nikkei, wenn der Ausbruch zur Oberseite gelingt, vielleicht ist es dann ganz spannend.
Also ehrlicherweise ist ja Japan schon seit, wenn man jetzt in so einen Langfristchart geht hier, schon seit mindestens mal Anfang 2012 oder spätestens 2013 im Bullenmarkt drin, auch wenn er sich jetzt vielleicht nicht so angefühlt hat. Ich meine, die kommen hier von 10.000 Punkten und sind jetzt bei knapp 40.000.
Er ist halt ein Jahr seitwärts gelaufen und ja, der Charttechniker würde sagen, seitwärts Konsolidierung sind ja nichts Bärisches. Ja. Aber ja, deswegen habe ich sie auch mal mitgenommen. Also außer Trump ist ja keiner, Entschuldigung Warren, außer Buffett ist ja gefühlt keiner in Japan-Aktien drin. Aber er ist meines Erachtens, zumindest habe ich es jetzt nicht in den Filings gesehen, auch nicht ausgestiegen. Es waren jetzt auch keine alle, die nicht die riesigsten Positionen. Aber ich finde es spannend.
Er hat ja die großen Handelshäuser auch, also Buffett, ja. Und verschuldet sich ja regelmäßig in Yen. Ich würde noch einen Punkt, der positiv für Japan ist, anfügen, und zwar diese Reformen, die ja seit Jahren angestrebt werden, die ja auch teilweise von der Börse ausgehen, dass japanische Unternehmen viel zu viel Cash in der Bilanz haben, das abbauen sollen, dass die gewisse Finanzratios besser werden. Das ist im Übrigen auch ein Trend, den siehst du mittlerweile in Südkorea, der kommt in Indien, der kommt in China. Also da werden die Unternehmen gezwungen, regulatorischerseits, spekulativer zu werden, also auch eine größere Hebelwirkung zuzulassen, sicherlich nicht im Sinne von MicroStrategy, aber dass sie einfach nicht mehr so konservativ sind. Und das kann in den nächsten Jahren, sowas ist ein Prozess, so ein regulatorischer Prozess, aber das wird dauern, aber das kann sehr, sehr positiv noch für die Zukunft werden.
Ich würde gerne noch mit zum Schluss dazugeben, ich würde den Ausbruch klingt dann so, naja, wie es halt klingt, nämlich ich kaufe dann, wenn der Nikkei über was wäre dann momentan ein Ausbruch, 40.300 Punkte ansteigt. Für mich ist aber bei solchen Indizes, die so seitwärts tendieren, viel spannender auf der Unterseite zu kaufen. Weil das ist so ein Ausbruch im Index zu kaufen, das ist so irgendwie so die einfachste Art und Weise. In einzelnen Aktien, unser Kollege Armin Brack zeigt das ja immer wieder, kann das sehr interessant sein. Im Index finde ich es recht unattraktiv. Das heißt also, irgendwo zwischen 37.500 und 38.500 wäre es spannender. Als kleine aktive Position, ich bin momentan noch nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich diese Schwäche nutzen werde.
Du als Charttechniker, du müsstest doch hier, also dieses, was da zwischen 21 bis Anfang 23 stattgefunden hat, wenn man auf den Langfristchart geht, dann müsste das doch eigentlich so wie eine bullische Flagge gewesen sein, oder?
Aber eine perfekte, sehr gut erkannt, ja, das ist es so. Ganz klar, also der Einstieg ist trotzdem nicht so ganz einfach. Also der jetzt vor 2 Jahren war was anderes, ja. Aber jetzt ist er halt, denn der Charttechniker normalerweise, wenn der einen Chart sieht und da geht ein Jahr lang was seitwärts, dann sagt er, ach komm, geh weiter. Da gibt's doch so viele spannende Aktien. Seitwärts ist immer Unsicherheit, unklar, kann irgendwann passieren. Und deswegen auch seitwärts auf der Unterseite spannender als auf irgendwann auf den Ausbruch, der dann meist beim ersten Mal, das hat man übrigens auch schön beim Goldpreis, der ist auch immer, sagt hier, ich mache das doch nicht genau, wie ihr euch das vorstellt. Also man sieht dann sehr oft nochmal einen Test und dann nochmal ein leichtes Unterschreiten, damit ihr gar nicht die kurzfristigen Zocker den Spaß haben. Aber ja, ich denke, in den nächsten Tagen oder Wochen werde ich hier eine kleine Position aufbauen. Ganz konservativ, 10% Stop, das sind im Index ja schon 3.000 Punkte oder 3.500. Und dann, dann mich hier in ein paar Monaten feiern, wenn es geklappt hat. So wie ich das halt dann mache, ne? Oder wir sprechen nie wieder drüber. Eins von beiden.
Sebastian, hast du einen Plan für Japan? Findest du spannend?
Ich gucke auf den Yen. Also nicht per se Japan jetzt als Nikkei-Investment oder Topics oder was auch immer, sondern eher per Zertifikat oder Hebelzertifikat auf einen stärkeren Yen zu setzen. Aber ist natürlich, also Lars hat gut ausgeführt, der Carry-Trade muss natürlich darauf warten, dass der sich irgendwann umdreht. Du handelst da jetzt schon gegen eine richtige Massenbewegung, wann Dollar, die den Dollar stärken und den Yen schwächen. Und die Bank of Japan hat sich ja diese Woche auch sehr zurückhaltend gezeigt. Das hat ja nochmal eine richtig heftige Yen-Abwertung ergeben. Aber ich gucke da eher auf das Wechselkursverhältnis, um da wirklich mal eine kurzfristige spekulative Position wieder einzugehen. Ich habe ihn mal gehandelt, habe dann, als diese Auflösung war, bin dann wieder raus mit Gewinn. Und jetzt warte ich einfach ab, ob man da antizyklisch, ob du da eine Chance kriegst. Also da finde ich finde den Wechselkurs momentan am spannendsten.
Also mal Frage an euch beide. Also wenn man jetzt sich dafür interessieren würde, eventuell den Japan-Index, also den Nikkei, zu handeln im Satellitenportfolio, dann müsste doch jetzt eigentlich so, dass das lang, also und jetzt nicht mit einer sehr kurzen Position, also nicht ein paar Wochen oder ein paar Monate, sondern müsste doch jetzt eigentlich über 1 bis 1,5 Jahre das Kursziel bei so ungefähr 44.000 Punkten liegen, oder?
Ja, also sagen wir mal so, oberhalb von 40.300 Punkten liegt das Kursziel auf einem neuen Hoch. ein Allzeithoch, was übrigens ja 30 Jahre gedauert hat, mehr noch, ne? Aber ja, das wäre angesichts der Volatilität irgendwo so zwischen 44.000 und 45.000 Punkten. Könnte schon dann hinkommen. Wolltest gleich ein komplettes Setup hier fertig machen, ne?
Ja, ja, mit genau. Mit Einstiegssignal, genau. Stopp und Limit. Gib ja, ihm alles richtig, dazu.
Genau, genau. Also damit die Leute dann also auch wissen, wofür sie gleich ihre MicroStrategy auf den Markt schmeißen können, ne? Also, gut. Ja, haben wir jetzt alles mitgeliefert, was alle brauchen irgendwie, ne? Ja, dann lass uns doch jetzt über... was haben wir denn jetzt auf der Agenda?
Jetzt Robert gibt's Habeck. Haue für mich.
Oh ja, jetzt gibt's Haue. Elon Musk und Robert Habeck sitzen im gleichen Boot. Lars, was meinst du damit?
Ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Ja, also das ist eine kleine, aber ganz kurze Weihnachtsansprache. Und zwar eine ganz egoistische. Macht LinkedIn und andere Plattformen für mich wieder interessanter. Ich würde mir nämlich wünschen, jetzt ist ja bald Wahl. Und dann ist die ja auch durch. Und dann wird wahrscheinlich eine große Koalition, vielleicht passiert da noch irgendwas Überraschendes, uns dann in die Zukunft führen, in eine glorreiche. Was für mich wahnsinnig anstrengend ist, dass sich sämtliche Diskussionen nur darauf beziehen, wie schlecht gerade alles läuft und wie man sich im Ausland über uns kaputt lacht und hier und da und alle wandern aus. Ich will damit die Probleme gar nicht kleinreden. Sie sind gewaltig groß, wir haben es hier gesagt. Ich habe ja sogar meine Skepsis geäußert, dass wir das wirklich so einfach bewältigen werden, ob es nicht vorher noch schlimmer werden muss. Aber es ist einfach ermüdend, das nur so zu lesen. Warum habe ich dann hier Elon Musk und Robert Habeck ins Boot geholt? Weil man an den beiden ganz gut erkennen kann, dass ein und dieselbe Aussage zu völlig unterschiedlichen Reaktionen führt. Innerhalb der letzten 3 Monate, nicht irgendwann, hat Robert Habeck gesagt, wir müssen deutlich weniger CO2 ausstoßen und wir brauchen einen Umstieg schneller, je besser auf Elektroautos. Hybride und Plug-in-Hybride sind ein Übergang, aber eigentlich wollen wir doch so wie die Norweger, wir wollen Elektroautos und CO2-Ausstoß senken. Das hat 1:1 Elon Musk vor ungefähr 7 Wochen gesagt. Auch er hat gesagt, Hybride, Plug-in, das fällt uns nur auf. Wir müssen den CO2-Ausstoß senken. Wir brauchen eine Welt rein mit Elektroautos. Jetzt ratet mal, wer relativ viel Lack bekommt und man wirft ihm vor, das sei eine dumme ideologische Politik. Und wer gefeiert wird als reichster und cleverster Mensch auf dem Planeten. Dass Elon Musk und Robert Habeck unterschiedlich eingeschätzt werden. Das kann ich schon verstehen und es geht natürlich nicht nur um diese Aussage. Aber in dem Fall ist es die gleiche Aussage und ich behaupte sogar bei einigen Personen, dass sie bei dem einen absolut kritisch sind, wie dumm kann man das nur machen, völlig alltagsfern und bei dem anderen sagt man, einfach ein genialer Visionär. Und das stört mich, dass es nicht mehr um die Sache geht, sondern es nur noch darum geht, kann ich das eigentlich sehr links einordnen, ist das, wie dumm kann man sein? Oder auf der anderen Seite nur, schaut's doch, wie die Superschlauen machen. Und das ist, so wird das nicht besser. Und so wird die Diskussion auch nicht besser. And that's it. Darauf wollte ich nur hinweisen. Ich bin gespannt, wie ihr das einordnet.
Also ich im Kern gebe ich dir recht, dass man da mit diesem ganzen Bashing und so und diese Empörungskultur in diesen ganzen sozialen Medien und gerade LinkedIn, da kommen wir nicht weiter. Aber ich kann dieses Bashing verstehen, weil man muss ja gucken, wer das sagt. Und Robert Habeck kommt ja, sag ich mal, mit einer ideologischen Brille, mit mehr Staat, dass der Staat nur die Menschen und die Welt retten kann und die Grünen. Während Elon Musk ist ja ein knallharter Pragmatiker, der setzt auf marktwirtschaftliche Ansätze. Es ist interessant, dass am Ende irgendwo beide das Gleiche fordern. Aber wenn man halt Robert Habeck zuhört, dann denken viele, naja, er will auf weniger Wachstum, er will auf mehr Eingriffe ins Leben und mehr Kontrolle. Und bei Elon Musk sagt man halt, naja, Musk liefert geile Modelle und erreicht dadurch sein Ziel. Also eigentlich ist das eine Blaupause auch dafür, dass man mit einem pragmatischen, marktwirtschaftlichen Ansatz vielleicht mehr bewegen kann, als wie wenn ich sage, ich schreibe den Leuten vor, was sie zu tun haben. Und das ist eben das Gefühl vieler, dass sie denken, bei Robert Habeck, er schreibt mir vor, was ich tun muss. Elon Musk bietet mir einfach einen geilen Tesla an, den kann ich kaufen oder auch nicht. Also ich denke, auch Elon Musk würde würde morgen auch was anderes machen, wenn er irgendwo mehr Geld verdienen kann. Aber hier bei uns, ich komme gerade aus Asien, das siehst du, wenn du in Vietnam bist, in den Städten, wo du die Luft schneiden kannst, da wird das mit den E-Autos gar kein Thema werden, weil die Leute sagen, ich steige da gerne um, wenn du nicht verstickst, wenn du da mal durch Saigon oder Hanoi läufst. Bei uns hast du halt ein Gefühl, es wird dir von oben vorgeschrieben und du musst es machen. Das ist also vor diesem Hintergrund, der Weg, den beide einsteigen, der wird am Ende ein ähnliches Ziel haben. Aber du hast halt bei Elon Musk das Gefühl, du hast eine Wahl, und bei Robert Habeck, es wird dir irgendwie aufdiktiert.
Nur noch ganz zur Ergänzung, in meinem Post, den ich da gemacht habe, oder es war eigentlich glaube ich, ein Kommentar, habe ich gesagt, es kommt mir nicht auf die Personen an. Weil ich ja weder, also ich halte, ich bin überhaupt kein Sympathisant von diesem brutalen neolibertären Ansatz von Elon Musk. Ich kann damit nichts anfangen, weil man sich 0,0 um die schwächere Hälfte der Gesellschaft dabei Gedanken macht. Denen wird es schlechter gehen. Das gilt auch für Peter Thiel und Konsorten, die tauchen nicht mal auf. Und am Ende des Tages sind aber die, darüber musst du dir Gedanken machen. Mir kommt es aber nicht darauf an, dass ich, und bei Robert Habeck gebe ich dir vollkommen recht. Auch das ist ja eben das Problem mit Ideologie, dass sie mit der Realität dann oft keine Verknüpfung mehr hat. Aber genau diese Einschränkung, die du jetzt gemacht hast, gibt es halt oft nicht. Und wenn du die gleiche Aussage bei einem verteufelst als totale Dummheit und bei anderen sagst einfach, der Mann weiß, wie es funktioniert, dann hast du eben keine Kultur mehr des Gesprächs, wo du ja zuerst mal, das gehört ja zu jedem Gespräch, auch den anderen anhörst. Wenn es dir darauf ankommt, wie im Hyde Park in London, einfach dich auf eine Tonne zu stellen und rauszugrölen, was du für richtig und verkehrt hältst, das ist ja dann sind ja irgendwelche Thesen. Aber du kannst ja kaum noch eine vernünftige Diskussion führen, weil es immer gegen ist, immer schwarz und weiß. Und ich glaube nicht, dass da so viel Fruchtbares draus erwachsen kann. Und das ist es eher, weniger die einzelnen Personen.
Also ich stimme weder mit Elon Musk noch mit Robert Habeck überein, also in politischer Hinsicht. Ich kann mit dem einen Ansatz nichts anfangen und mit dem anderen auch nicht. Wenn ich die Wahl hätte, mit wem müsste ich jetzt ein Bier trinken gehen, dann würde ich mich tatsächlich für Robert Habeck entscheiden, weil ich Robert Habeck zumindest noch eine gewisse Wahrhaftigkeit und ein gewisses Ethos irgendwie zuschreiben kann. Das sehe ich bei Elon Musk ehrlicherweise überhaupt nicht mehr. Der Elon Musk ist sowas von unten durch bei mir. Wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen. Tolle Produkte, tolles Unternehmen, tolle unternehmerische Leistung. Aber ich glaube, es ist nicht binär, erfolgreich zu sein und irgendwie eine menschliche Katastrophe. Ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist nicht 0 oder 1. Und ich meine, Elon Musk, also um es jetzt mal ganz hart zu sagen, der hat bei mir sämtlichen Respekt verloren, nachdem er, und ich halte Donald Trump gar nicht, ich bin gar nicht so ein großer Trump-Kritiker, wie man vielleicht meinen könnte. Also da hat bei mir jetzt tatsächlich in den letzten Monaten so ein leichter Umschwung stattgefunden in der politischen Haltung. Ich finde nicht alles gut, aber ich bin nicht mehr so kritisch, wie ich das noch zu seinem ersten Amtsantritt war. Trotzdem hat Elon Musk bei mir jeglichen Respekt verloren, wie er sich jetzt anbiedert dort. Also das ist ja irgendwie das Fluffgirl von Trump. Das ist so wirklich, also das ist so billig.
Also, Sebastian sitzt da nur und denkt, lass die beiden mal ihre Social-Media-Karriere zerstören. Ich komme dann nachher und lese die Brotkrumen auf.
Ich wette, es wird den einen oder anderen Unterstützer geben. Und wie gesagt, Tesla ist ein tolles Unternehmen. Ich halte die Aktie für überbewertet, aber ich werde weder das Produkt noch die Aktie werde ich noch kaufen. Und das kann man jetzt auch für hohl halten oder auch nicht. Ist mir ehrlicherweise wurscht. Aber einfach wegen Elon Musk. Und das steht mir ja frei. Ich lebe ja in einem freien Land, in einer freien Welt. Also insofern, da sollen sich jetzt mal die Leute im Kommentarbereich auch...
So. Ach, ich glaube, das werden die schon richtig einschätzen können.
Genau.
Alles gut. Das ist ja auch, aber gerade darum geht es ja. Und dann hört man irgendwas von jemandem und denkt, dass der Typ ist doch der komplette letzte Spinner. Was für ein, mit Verlaub, Arschloch. Das darf man alles denken. Und dann steigt man ein und tauscht die eigenen Standpunkte aus und versucht das Ganze zu belegen. Man darf sich streiten, man darf sich zanken, aber wenn du von vornherein sagst, von dem höre ich mir gar nichts mehr an. Oder wenn die was sagt, dann ist es pauschal einfach nur noch dummes Zeug und ich werde betrogen. Dann hast du eben kein Gespräch mehr, sondern hast du einfach nur noch Gejammer. Und das ist mir ein bisschen zu viel.
Okay, also das heißt, du hast ein Plädoyer gehalten jetzt für die Diskussionskultur?
Ja.
Für den
Diskurs? Das klingt super altmodisch, aber ja.
Ist ja so. Also ich denke selbst Tucker Carlson kann da mitkommen.
Komm, nimm noch einen. Nimm noch einen, Timo, ist ja bald Weihnachten.
Ja, genau. Hey, Sebastian, wir gehen jetzt rüber zu deinem Thema, oder? Weil Das ist nämlich auch spannend. Und du forderst nämlich, dass wir mehr Milliardäre hier in Deutschland brauchen. Und das hat, glaube ich, auch indirekt ein bisschen was mit dem vorherigen Thema zu tun. Aber ich will dir nicht vorweggreifen. Führ mal aus.
Indirekt, ja. Es ist, mir kam die Idee, ich habe es natürlich gerne ein bisschen populistisch hier überspitzt, mehr Milliardäre für Deutschland. Aber wir sind ja jetzt so im Wahlkampf und die Parteien präsentieren auch so langsam ihre Programme, was sie so vorhaben. Einige müssen dann erst noch eine Abstimmung im Januar erstmal durchkriegen. Aber du kriegst schon ein Gefühl, und ich bleibe jetzt mal bei der Geldanlage, wo es hingeht. Und wir hatten ja hier in By the Dip auch öfter schon drüber gesprochen. Und Timo, du hast ja da auch, würde ich sagen, auch eine gewisse Pionierarbeit mitgeleistet mit Florian Tonka und verschiedenen anderen, auch deine Beziehungen in die Brokerage-Szene, als es über dieses Altersvorsorgedepot ging. Und das hat ja mal vielversprechend gestartet und wurde dann immer bürokratischer. Aber trotzdem, ich habe ja immer wieder gesagt, okay, auch wenn es bürokratischer wird, es ist ein Anfang für die Aktienkultur in Deutschland mal, die Altersvorsorge irgendwie zu fördern. Hat sich jetzt alles erledigt. Und interessanterweise, ich hatte ein bisschen so die Hoffnung, dass vielleicht ein paar Parteien diesen Ball von der FDP aufgreifen und sagen, naja, irgendwie, es war kurz vor Abstimmung, ist vielleicht doch nicht so schlecht mit diesem Wohlstandsaufbau und dass die Leute einfach mal eigenständig außerhalb des Rentensystems staatlich gefördert oder nicht gefördert oder steuerbegünstigt oder nicht, aber selber einfach mal Vermögen aufbauen können. Und das wird jetzt nicht eine Milliarde am Ende sein, aber einfach mal dieses Pflänzchen hier zu pflegen, weil in Deutschland, in Kontinentaleuropa gibt es 10,5 Millionen, wenn ich es hier richtig habe, 10,8 Millionen ETF-Sparpläne und allein 9 Millionen davon sind in Deutschland. Also wir haben hier eine gewisse Kultur und ich hatte die Hoffnung, dass das irgendwie gefördert wird. Aber stattdessen sind wir wieder in so einem Klein-Klein mit einem Freibetrag und dann die SPD, Lars hat es bei uns in der App schon angesprochen, kommt wieder mit der uralten Mottenkisten-Rhetorik mit einer Vermögensteuer für die Reichen, weil die so böse sind und einem Energiesoli und die Grünen, die wollen einen Bürgerfonds, weil der Staat das viel besser machen kann. Wo ich sage, wir müssen doch endlich jetzt mal wirklich die Weichen stellen für Wohlstandsaufbau, auch staatlich gefördert, dass die Leute ihre Altersvorsorge selber in die Hand nehmen können, einen hohen Freibetrag und auch wieder eine Spekulationsfrist und dann ist fertig. Und wir müssen auch die Weichen stellen und deswegen so überspitzt, dass wir mehr Milliardäre auch ins Land bekommen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, hätten wir 1000 Milliardäre mehr, dann würde das langfristig viel mehr Wohlstand auch für alle bedeuten, weil die investieren, weil die Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze schaffen, weil die hier irgendwas machen, als immer wieder dieses Reichen-Bashing und diese Diskussion, wer hier einen Euro mehr hat, der ist auf einmal schon per se verdächtig. Also das wollte ich jetzt einmal gemäß Lars Weihnachtsrede auch mal hier als eine Jahresendrede noch mitgeben zum Nachdenken, weil wieder wird jetzt, wo die Weichen in einer Wahl gestellt werden, alles in meinen Augen versaut, was die Altersvorsorge angeht. Und wieder sind wir in dieser Diskussion, wer mit Aktien irgendwas tut, der ist per se irgendwie komisch, der ist Großkapitalist. Ich meine, schaut euch die SPD an. Das ist die Partei mal des kleinen Arbeiters gewesen. Wenn du heute sagst, guck mal, der kleine Arbeiter kann an der Hauptversammlung mitbestimmen, auch wenn die Stimme jetzt im Ganzen nicht viel zählt, das ist doch, müsste doch eigentlich klassisches SPD-Thema sein, so dieses Empowerment der Arbeitnehmer, als immer wieder zu sagen, guck mal, der hat 5 Aktien und das ist ein Großkapitalist und sowieso irgendeiner, den wir besteuern müssen. Also deswegen, das Land braucht mehr Milliardäre.
Den Punkt finde ich wirklich interessant, Sebastian. Also mit dem kleinen Mann, weil das fing ja so an mit der SPD in den 70ern, dass die also sich dafür eingesetzt haben, dass es dann also Betriebsräte gibt und dass die dann also auch im Aufsichtsrat in den Unternehmen quasi mitbestimmen können. Und aber trotzdem wurde ja gemäß dieser Marx'schen, schweres Wort, Dimension immer so dieser Kapital. Kampf, ne? Dieser Klassenkampf dann aufgemacht. Also auf der einen Seite die kümmern sich nur um ihr Kapital, auf der anderen Seite wir müssen uns davor schützen, ausgebeutet zu werden. Und ich glaube, das könnte man jetzt mal so langsam irgendwie auch auflösen, weil ich glaube, dass eine florierende Wirtschaft für alle gut ist. Und ja, ich weiß auch, dass diese Trickle-Down-Theorie nicht mehr so stark ist. Also da gibt es ja auch soziologische Untersuchungen darüber, dass also in den 60ern, in den 70ern, also in der Blütezeit sozusagen der Bundesrepublik, also insbesondere im Wirtschaftswunder, dass dort also alle mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren sind, mit steigendem Wohlstand, der Arzt, aber auch die Krankenschwester oder die Ärztin und auch der Krankenpfleger. So, aber dass das halt nicht mehr so gilt. Und deswegen löst sich das Ganze irgendwie wieder auf. Und dann kommen auch noch massenhaft irgendwie Leute aus anderen Ländern, also Flüchtlinge oder Menschen, die auf der Flucht sind, kommen zu uns. Und dann, und mit denen ergibt sich dann, also du hast sowieso das Gefühl, dass du auf dem absteigenden Ast bist, dass du rennst und rennst und rennst, aber es zahlt sich irgendwie nicht mehr so richtig aus. Und gleichzeitig kommen noch Leute von außen irgendwie, denen du zumindest einmal zuschreibst, hey, die gehören ja gar nicht zu unserem Kulturkreis und so. Und dann entsteht natürlich wieder so dieses alte Klassenfeindbild. Und ehrlicherweise müssen sich da jetzt mal alle irgendwie am Riemen reißen. Ich bin hundertprozentig deiner Meinung. Ich glaube, wir müssen die Starken stärken, aber die Starken haben auch die verdammte Verantwortung dafür, dass es halt auch den Schwachen gut geht. Also ich kann das ehrlicherweise nicht verstehen, wie also gegen gewisse Dinge wie bei sehr großen Erbschaften oder halt auch bei möglicherweise sehr großen Vermögen, die nicht mehr produktiv gebunden sind im Produktivkapital, sondern dass wir darüber dann immer wieder diese alte Neiddebatte auch in unseren klassischen Medien aufmachen, weil ehrlicherweise haben dann das in den USA sämtliche Milliardäre erkannt. Irgendwie ist das vielleicht ein bisschen unfair. Vielleicht sind wir doch ein bisschen sehr stark begünstigt irgendwie durch das, was ja auch eine gewisse Lebensleistung irgendwie darstellt. Aber das Ding ist, eigentlich müsste man, um so eine Gesellschaft am Laufen zu halten und nicht irgendwelche Unwuchten, wie im Portfolio, müsste man halt so eine Art soziales Rebalancing irgendwie durchführen. Und das kann ich ehrlicherweise auch nicht mehr nachvollziehen, dass da halt die Reichen sagen, ey, also die Superreichen jetzt, also nee, mit den Assis will ich ja irgendwie nichts zu tun haben und ich will da auch kein Geld rangeben, weil dann alimentiere ich ja nur die Faulen und so. Das ist genauso asozial wie die Haltung auf der anderen Seite, ich gehe nicht arbeiten, weil ich kriege ja sowieso mein Geld vom Staat. Und da finde ich, muss diese Annäherung stattfinden. Also sorry, das war jetzt ein sehr langer Exkurs, aber ich finde deinen Gedanken extrem spannend, den du skizziert hast.
Ja, ich würde im Prinzip nur noch hinzufügen, dass Marx selber gesagt hat, eine Lösung, der war bekanntermaßen Kommunist, dass er selber gesagt hat, eine Lösung wäre, den Arbeiter am Produktivkapital zu beteiligen. Und das war eine der frühen Forderungen der SPD auch. So, das klang ja hier schon mal an. Und was wir sehen, ist genau das Produktivkapital ist in Form von Aktien täglich auch gehandelt. Und sich daran beteiligen zu können, wäre sinnvoll gewesen. Es wäre schon viel früher sinnvoll gewesen. Wir hätten keine Rentendebatte, wenn wir vor 20, 30 Jahren, muss man fairerweise sagen, da hätten die letzten 4 Jahre, hätten gerne einen Fortschritt geben dürfen, aber den Kahn hättest du früher schon rumreißen müssen eigentlich, wenn du sehr viel früher die private Altersvorsorge gefördert hättest. Und dementsprechend, wir brauchen mehr Milliardäre, wir brauchen aber auch mehr Menschen, die ein Einfamilienhaus haben dürfen, ein sehr gutes Einkommen, die aber nicht besteuert werden wie Reiche. Ich glaube, dass du nach unten hin sehr viel mehr Freibeträge brauchst, denn so jemand ist nicht reich. Du musst nicht finanziell ausgesorgt haben. Das ist den Anspruch zu haben, dass ich sage, ja, mit 40 bin ich finanziell ausgesorgt. Und für die Möglichkeit soll der Staat nicht sorgen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Das kann ja auch nicht funktionieren. Genauso wie also ein Staat kann auch nicht funktionieren, wenn jeder nur von seinen Finanzanlagen funktioniert. Das alles nicht. Aber diese Steuererleichterung, selbst die von den Parteien, wo man es erwarten würde, gehen mir auch nicht weit genug. Während du nach oben hin durchaus, und dazu musst du nicht mal Milliardäre besteuern, du könntest einfach einige Sachen konsequenter umsetzen. Du könntest einige Schlupflöcher wegnehmen und das wäre nicht mal unsozial. Und ich glaube, viele Leute wären da auch mit im Boot. Aber wenn natürlich, ich sage jetzt mal pauschal, linke Kräfte jemanden, der 100.000 Euro im Jahr verdient und der sein Haus abbezahlt und der vielleicht 2 Kinder hat und die auch mal sagen, ja, wir würden uns aber auch gern dazu entscheiden, dass wie früher meine Eltern, meine Frau möchte oder mein Mann ein Jahr zu Hause bleiben. Wenn die dann reich sind, dann ist das einfach ein verkehrtes Bild. Das ist kein Reichtum.
Das sehe ich hundertprozentig genauso. Ich weiß nicht, Sebastian, willst du noch...
Mich hat einfach eure Meinung interessiert. Wir können hier natürlich noch ewig weitermachen.
Das Entsetzen in deinen Augen hat mit jeder Minute so ein bisschen...
Nee. Diesmal habe ich habe Sebastian schon entsetzt gesehen. Diesmal habe ich nichts entsetzt.
Überhaupt nicht.
Okay. Ja, Entsetzen entsteht vielleicht auch jetzt gleich. Hörerfrage von Maximilian. Was ist unsere jeweils spannende Aktie im Portfolio? Hui. Okay.
Willst du gleich ausführen? Weil Maximilian hat den Ball aufgenommen. Wir hatten ja letztes Mal die langweiligste Aktie. Und da hätte ich auch dich gefragt, Timo, was ist denn deine spannendste Aktie, wenn die langweiligste Alphabet ist?
Ich glaube, die tatsächlich spannendste, weil unsicherste Aktie ist die SFC Energy. Ich habe die schon mal erwähnt, das ist ein Small Cap aus Deutschland. Das ist tatsächlich diese Green Energy Aktie, die ich vorhin auch angesprochen habe, die jetzt also nochmal zusätzlich unter Druck gekommen ist. Und hey, könnt ihr zwei, ihr seid doch wirklich hier charttechnisch total bewandert. Also ich glaube, Sebastian, du bist, kannst das auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn ihr mal auf den Monat, also wenn ihr auf Monatskerzen umschaltet und dann auf einen relativ langfristigen Chart irgendwie, auf so ab 2011, dann sieht man doch von 2017 bis 2021 einen ziemlichen Run. Und das, was jetzt so seit 2021 dort stattfindet, könnte man das auch als eine langfristige bullische Flagge interpretieren?
Ja, oberhalb von tatsächlich ganz, musste erst mal auf die Idee kommen. Ja, unter dem Aspekt, alles oberhalb von ganz genau 14,50 Euro. Solange die Aktie darüber notiert, könnte das noch eine bullische Korrektur sein. Wenn sie darunter abfällt, dann fällt sie auf 9 Euro, da ist gar nichts Bullisches mehr. So einfach kann Börse sein.
Ja, siehst du, also das bedeutet von dem aktuellen Niveau für mich nochmal...
Nee, ich muss da nicht hinfallen. Ich will nur
ja,
sagen...
Ja, aber dann ist halt...
dann ist aus die Maus.
Okay, dann ist aus
dann die Maus. Ist okay. Bayer.
Dann ist Bayer.
Ja gut, also dann verkaufe ich auf die SFC und dann gehe ich auch wirklich in die Bayer.
Das würde ich dann auch machen.
Ja. Scheiße, das habe ich jetzt wirklich öffentlich gesagt. Nein.
Naja.
Und nein, okay, also das ist die spannendste
Manns Aktie. Als Beimischung.
Und Manns als Beimischung. Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich der spannendste oder der, sagen wir mal, unsicherste Wert, den ich aktuell drin habe. Ja, würde ich schon so sagen.
Also ich für meinen Teil, ich sage euch ehrlich, ich war mit der Frage überfordert. Also ich habe nachgedacht, was bedeutet denn spannend? Also ist spannend eine hohe Vola, also viel Schwankung? Oder ist spannend eine hohe Dividendenrendite? Oder ist spannend viel Umsatzgewinnwachstum? Und dann dachte ich mir, spannend ist eigentlich Megatrend. Also für mich eine spannende Aktie ist eine Aktie, die an einem Megatrend teilhat. Und damit ist ja automatisch wieder Umsatz, Gewinnwachstum, Vola und Dividendenrendite am Ende mit drinnen. Und deswegen, ich habe sogar ein paar. Also ich hätte gesagt, jetzt eine Nvidia ist für mich bei KI total spannend. Eine Amazon für Cloud und E-Commerce. Google, Suchmaschine, Cloud, KI. Und ich habe sogar eine Lockheed Martin mit drin, auch wenn die jetzt Elon Musk mir ein bisschen die Tour versaut hat in den letzten Wochen. Also gesagt hat, Flugzeuge braucht keiner mehr, es zählen jetzt nur noch Drohnen. Aber auch Rüstung ist ein Megatrend. Also das wären so Aktien, wo ich sage, die sind im Moment mega spannend. Das sind jetzt nicht, wie viele vielleicht erwartet hätten, irgendwelche kleinen Gold-Explorer aus Kanada, was weiß ich. Sondern wenn man mal, also wenn ich mich in die Frage reindenke, würde ich sagen, Megatrend-Aktien sind für mich besonders spannend, weil da ständig irgendwas passiert und weil du ständig dich intellektuell damit auseinandersetzen kannst. Also das jetzt bedeutet für mich Spannung.
Entschuldigung, jetzt wisst ihr auch, wie ihr das machen müsst. Wenn der Weihnachtsmann vor euch steht und sagt, sag mal, hast du Lockheed Martin im Depot? Dann sagst du, das ist ein Flugzeugbauer. Okay, dann gehen wir weiter.
Ja, weißt du, ich mach mir es halt so, die Welt, wie sie mir gefällt.
Wie es mir gefällt.
Ich mir übrigens auch. Ich habe nämlich jetzt festgestellt, Sebastian, obwohl ich die Aktie gar nicht selber physisch als Einzeltitel in meinem Portfolio habe, dass die Nvidia auch in meinen Top-10-Positionen drin ist, halt einfach, weil die so hoch in den ETFs gewichtet ist.
Guck. Hast also du auch eine spannende Aktie?
Habe ich auch eine spannende Aktie. Und eine langweilige mit der Suchmaschine. Da sind wir ja, das ist so, da haben wir nicht das Gleiche.
Na, steht ihr ja ganz schön unter Druck momentan, ihr Opfer. Aber ja, gut, langfristig war die ja ganz gut. Also Sebastian hat recht. Ich war auch überfordert. Spannend wäre natürlich, zuerst versteht man die mit dem höchsten Risk-Reward. Die kann ich nicht nennen. Die ist so klein, das ist ja quasi die Grenze auch bei den Renditespezialisten. Wenn sie so klein und illiquide ist, dass die Nennung allein wahrscheinlich schon dafür sorgen würde, dass sie die Aktie nennen, ist jetzt auch bescheuert überhaupt, dass ich die Einleitung mache. Aber das wäre jetzt, die ist klein, deswegen spannendst.
Henkel?
Ja. Henkel wäre, Henkel zieht mir jeden Tag wieder die Schuhe aus. Wow, denke ich manchmal. dann schaue ich mir doch lieber Solana an. Nee, und es war ja noch nicht mal wert, sonst hätte ich irgendeinen Altcoin aus dem Hut gezaubert. Also ich finde nach wie vor spannend die Mini Berkshire Hathaway. Markel. Ich bin investiert in Markel. Ich bin auch in Plus mit Markel. Markel hat so ein bisschen die Ruhe des Versicherungsgeschäftes. Jana Partners kam gerade und hat gesagt, ihr könnt das doch mal gut abspalten. Das wäre werterhöhend. Ich hoffe nicht, dass sie das machen. Ich finde eigentlich die drei Säulen, auf denen Markel steht, nämlich Markel Ventures, das sind also vorbörsliche Beteiligungen. Dann hat Markel ein Portfolio, was recht tech-affin ist oder tech-nah. Und Markel hat eben noch das Versicherungsgeschäft. Und ich glaube, dass die Aktie dadurch, durch diese Sonderkonstellation vom Markt nicht richtig eingeordnet werden kann. Sie ist jetzt nicht brutal unterbewertet. Aber sie ist in meinem langfristigen Portfolio und ich werde sie in Schwächephasen gerne immer weiter nachkaufen. Man hätte in den letzten 10 Jahren schon eine etwas bessere Rendite gehabt als mit Berkshire Hathaway. Und ich glaube, dass das in den nächsten 10 Jahren auch so sein wird.
Schön.
Danke.
Maximilian, jetzt interessiert uns natürlich auch, was deine spannendste Aktie ist. Schreib es uns doch einfach mal in die Kommentare. Das ist eigentlich auch etwas, das können wir auch mal in die App mit reingeben, ne?
Genau.
Super. Was ist die spannendste Aktie? Ja, finde ich gut. Naja, auf jeden Fall, Laurent Perrier. Das ist offenbar ein Titel, den du weder besonders langweilig noch besonders spannend findest, Sebastian. Ich habe neulich in einem Video mit Jonathan Neuschler, habe ich die Laurent Perrier tatsächlich auch als die Sebastian-Hell-Aktie angepriesen. Sehr schön. Da hat auf jeden Fall keiner widersprochen. Also ist die Champagner-Aktie jetzt ein Kauf? Also tatsächlich habe ich die jetzt nur mitgebracht, weil Jonathan die mitgebracht hatte und relativ bullisch war für den Titel. Und ich wusste, du hast die auch im Portfolio. Und da könnte man jetzt sagen, okay, hey, bei 100 wäre ja jetzt, also auf kurzfristiger Basis, wäre jetzt der ideale Einstieg gewesen. Das hat die dann nochmal nach oben abgedreht. Aber die kommt von 140 und insofern könnte man ja möglicherweise jetzt immer noch fragen, buy the dip, Sebastian.
Würde ich sagen. Also ich muss sagen, wir reden von einer relativ kleinen Aktie, 600 Millionen Euro Marktkapitalisierung. Das ist so ein Wert, den ich immer aus Liebhaberei auch in meinem langfristigen Depot drin habe, weil ich mag deren Champagner ganz gern. Und die leiden halt momentan auch etwas unter einer Champagnerflaute, teilweise auch geopolitisch, wirtschaftlich bedingt. Deswegen ist die Aktie jetzt auch, wie du hast es richtig gesagt, von 140 auf 105 runtergekommen. Aber es wird sich auch wieder eine Erholung sicherlich im Markt zeigen. Also für 2026, fürs nächste Geschäftsjahr, sind so 6% Umsatzwachstum wieder drin. Auch der Gewinn wird ein bisschen wieder wachsen. KGV-mäßig total günstig momentan mit einem KGV von 10 für 2026 zu haben. Wir hatten mal ein KGV im Durchschnitt über 10 Jahre von 18. Würde ich aber sagen, ist jetzt wirklich ein Wert, wo man sagen kann, den mischt man bei, weil man da eine gewisse Affinität dazu hat und Bock hat, ein kleineres Champagnerhaus einfach im Depot zu haben. Das ist jetzt keine Kernposition, das muss nicht mal eine Satellitenposition sein. Aber ich mag die Aktie einfach und gerade, wie du sagst, Timo, wenn die mal ein bisschen abgestraft wird wieder, dann kaufe ich da gerne mal nach, weil ich überzeugt bin, Laurent Perrier ist eine solide Champagnermarke. Da wird sich der Markt auch wieder erholen in Zukunft. Und das Interessante war, während Corona sind die Champagnerpreise auch explodiert, weil die Amerikaner damit begonnen haben, Champagner zu trinken. Und ich bin überzeugt, es wird ein Trend bleiben. Das heißt, die Wirtschaft wird sich wieder erholen. Wenn erst in China mal wieder eine gewisse Prosperität entsteht, die Wirtschaft sich erholt, dann wird da auch wieder viel Champagner hingehen. Das wird nicht nur LVMH und andere dann profitieren, sondern halt auch so ein kleines Champagnerhaus. Aber wie gesagt, das ist etwas, wenn man da jetzt Bock hat und eine gewisse Affinität, kann man es mal beimischen. Wenn man sie nicht im Depot hat, wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht langfristig irgendwie Großes an der Performance merken. Also dass
wurde nicht gerade im Käferzelt 50 Flaschen Champagner bestellt?
Das war doch von Böhmermann die Behauptung, aber ich habe es nie überprüft.
Egal, ich wollte nur unnötige Schärfe reinbringen.
Ja, ist ja gelungen. Auf jeden Fall, ich habe noch eine Frage. Die haben nämlich ja auch so ein Catering-Geschäft. Und Sebastian, Weihnachten, Laurent Perrier, kommt da der Braten von denen? Oder?
Machen die das echt?
Die haben so ein Catering-Geschäft.
Das stimmt, Timo. Da habe ich mich aber noch nie groß beschäftigt. Aber eine Flasche davon könnte es schon geben. Eine steht im Kühlschrank hier.
Au. Ich mache mich sofort auf den Weg.
Ich meine, du hast ja immer die Wahl. Du kannst eine Flasche Laurent Perrier Rosé, ich bin ja ein großer Fan von Rosé-Champagner, zahlst du so 90 Euro, die Aktie kriegst du für 105. Also kannst du sagen, ich kaufe eine Flasche und kaufe immer eine Aktie sozusagen als Absicherung. Ein bisschen Dividende gibt es auch noch, 1,8% aktuell.
Ja, ja.
Also ich finde es auch spannend, muss ich sagen. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, dass ich, das ist quasi zu uninteressant für eine aktive Position und nichts für ein langfristiges Portfolio. Es wäre also was für das berühmte, wenn ich in 40 oder 50 Aktien langfristig investieren würde, dann fände ich es ganz spannend. Zumal ich selber ja sagen muss, dass ich Dummilein jahrelang gesagt habe, Champagner ist nur ein bisschen feinperliger Sekt. Das war wirklich dumm von mir, nachdem ich ja in diesem Sommer aus Zufällen heraus schätzen gelernt habe, das kann man gar nicht vergleichen. Also Champagner ist ein wunderbares Getränk, wenn man den richtigen trinkt. Und Sekt bin ich nach wie vor kein ganz großer Fan davon. Und insofern, ja, ich finde es gut. Und sowas mag man vielleicht auch mal drin haben, weil so ultravolatil ist die Aktie ja auch nicht. Also als Beimischung zu meiner Lind-Aktie könnte ich mir das schon vorstellen.
Lass es so stehen.
Ja, genau. Wie viele hast du denn davon, von der Lind?
So, 10. Ich sollte es so stehen lassen und das mache ich.
Na gut, okay. Also Sebastian, ich mache mich jetzt geschwind auf den Weg zu dir. Flasche Laurent Perrier, ja, ich steige jetzt in den Zug und dann gucken wir mal, ob die...
Wir treffen uns in der Mitte in Nürnberg. Dann ist es nicht so weit für jeden.
Ja, perfekt, genau. Bring die bitte mit, sieh zu, dass die kühl bleibt. Und genau, Lars, wir werden dich per Video zuschalten, wenn wir dann trinken.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich und da werde ich mir gleichzeitig eine Flasche aufmachen. Ihr müsst eure teilen. Ich nicht. Also, wer gewinnt das Ding?
Ja, okay.
Ja, cool. Chapeau. Dürfen wir an der Stelle, wir haben doch frohe Weihnachten, können wir wünschen, oder?
Genau.
Das machen wir.
Das machen wir.
Ja, genießt das Fest und macht vor allen Dingen mal keine Börse, macht keinen Streit, keinen Zank. Ach nee, ist Weihnachten, wird schwer. Aber also haltet durch, auch das geht vorbei. Vielen Dank für eure Treue. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
Genau. Also an dieser Stelle sei angemerkt, wir ackern nicht ganz durch, aber fast. Wir werden auf jeden Fall am 29.12. auch wie gewohnt eine Folge produzieren für euch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird episch. Fast so episch wie der Niedergang von MicroStrategy.
Epic.
Also und damit frohe Weihnachten. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.